Es wird in 2025 keine wesentlichen politischen Eingriffe in den Immobilienmarkt geben.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und herzlich willkommen, wie wir immer so schön sagen. Was man, wie ich gelernt habe, von Knigge nicht mehr sagen darf nach Mitte Januar, ist ein frohes Neues. Wir wünschen es euch aber trotzdem. In diesem Sinne, neues Jahr. Wir sind weiterhin eure vertrauten Partner in den Ohren sitzend. Der Marc, servus.
Servus, Sebastian. Hallo, liebe
und
Zuhörer.
Und auch ich, genau.
Ja, auch von mir schönes, gutes Neues noch. Mir ist es wurscht, wann es ist. Es ist die Podcast-Folge, die dieses Jahr startet, sozusagen, beim Lehmann-Hüber-Talk. Und falls ihr uns noch nicht kennt und es eure erste Folge sein soll und ihr jetzt auf uns gestoßen seid, vergnügt euch mal mit den bereits 108 aufgenommenen Folgen. Da ist bestimmt auch was dabei, was euch interessiert. Und ja, wir freuen uns, dass wir weiter durchstarten in 2025 und wir haben ein interessantes Thema heute mitgebracht, Sebastian.
Genau, also wie macht man es immer so schön am Jahresende oder am Jahresanfang? Wir machen es jetzt am Jahresanfang. Wir schauen einmal zurück, wie war das letzte Jahr? Wie haben wir das Jahr 2024 im Immobilienbereich wahrgenommen? Also kleiner Unterschied, wir langweilen euch nicht mit irgendwelchen fundierten Zahlen und Analysen oder sowas, sondern es geht jetzt wirklich mal einerseits um unsere Einschätzung, unsere wirklich persönliche gefühlte Wahrnehmung und dann gibt es im zweiten Teil noch ein paar Thesen, was erwarten wir für den Immobilienmarkt für 2025 und Marc und ich haben uns mal nicht abgestimmt, jeder hat seine eigenen Wahrnehmungen und Einschätzungen mitgebracht und die legen wir jetzt heute einfach mal übereinander. Es kann also sein, dass wir durchaus auch bei manchen Punkten in eine kontroverse Diskussion einsteigen. Lasst euch überraschen und wir haben ja auch noch vor ein paar Tagen auf Instagram mal nachgefragt, wie lang ihr denn wollt, dass unsere Folgen werden in diesem Jahr. Es gab eine Mehrheit für 15 bis 30 Minuten, also quasi eine Absage an unsere 45-Minuten-Folgen. Wir schauen mal, wie wir es unterbringen. Ja. Es wird sicherlich auch ein paar kürzere Folgen geben. Es wird aber vielleicht auch ein paar geben, die wieder länger als eine halbe Stunde sind. Seht es uns nach. Wir geben uns Mühe.
Ja. Also, ihr kennt uns ja, ich werde es wieder nach Gefühl beenden, die Folge, und du hast dir wahrscheinlich, Sebastian, schon den Wecker gestellt und wahrscheinlich den Alarm eingestellt. Du, Sebastian, und
Ich renne einfach raus nach einer halben Stunde.
Okay, gut, dann weiß ich auch Bescheid, alles gut. Das Schöne ist ja, das Thema, was wir heute haben, ist ja quasi unser tägliches Brot. Wir stimmen uns ja sehr, sehr viel ab zu diesen Themen, ja, wenn wir ein neues Objekt bekommen, eine Wohnung, ein Haus. Wir beobachten den Markt, wir schauen zurück, wir schauen nach vorne. Also der Austausch unter uns findet ja relativ aktiv statt und also immer aktiv statt. Und da kommen wir automatisch ja, ne, auf Entwicklungen. Und es ist schön, dass wir jetzt mal so eine Sendung haben oder eine Folge haben, wo wir sagen, hey, unabgestimmt, gehen wir mal drauf los. Und das, was uns beide ja ausmacht, und die uns kennen, geben uns bestimmt recht, wir haben durchaus unterschiedliche Ansichten. Ja? Und die ergeben aber im Mix so eine gute Mischung, dass wir am Ende eigentlich immer eine schöne Punktlandung haben. Entweder sagen wir am Ende, ich habe es doch gleich gesagt, oder du sagst das. Ne?
Also wir werden auch tatsächlich, das haben wir uns jetzt mal zur Aufgabe gesetzt, die letzte Folge dieses Jahr oder die erste Folge im nächsten Jahr wird dann mal ein Hinterfragen unserer Thesen von heute sein. Also ihr dürft uns auf den Prüfstand stellen. Und was wir auch festhalten können, auch in 2025 ist eine Podcast-Folge für Marc eine Sendung.
Genau, danke. Generationenproblem.
So, steigen wir ein, damit ich nicht zu früh aussteigen muss nach einer halben Stunde.
Ja.
Marc, was war deine Wahrnehmung vom Jahr 2024? Also immobilienmäßig.
Sonst ja, natürlich. Also ich kann sagen, in einem Satz gesagt, ist, wenn das richtige Werkzeug vorhanden ist oder war, hat man sehr große und gute Erfolge erzielen können in 2024 als Makler gesprochen, ja, für seine Kunden. Komma, der Aufwand ist aber größer geworden und teilweise haben sich auch die Vermarktungszeiten verlängert. Unterm Strich.
Aber, kleiner Einwurf da
bitte,
schon.
Bitte.
Ich empfinde es tatsächlich, also ja, der Aufwand ist auf der einen Seite auf der Vorbereitungsebene und auf der Beratungsebene größer geworden, wo es aber deutlich effizienter geworden ist, ist das Thema der Besichtigungen, finde ich. Also wir kriegen natürlich jetzt im Vergleich zu Niedrigzinsphase weniger Anfragen. Da hat sich auch nichts dran geändert. Das hat sich schon wieder ein bisschen gebessert, aber es sind pro Immobilie weniger Besichtigungen. Und das bringt halt wieder eine Effizienz rein.
Ja, die Qualität ist gestiegen, die Quantität ist gesunken. Das ist korrekt, Sebastian. Und mit Aufwand meine ich aber auch, wir sind gut aufgestellt, ja. Und wir haben so ein intensives Gefühl, was ich habe, ist, wir werden mehr gebraucht. Ja, also ja. Die Kunden sind offener für mehr Dienstleistung, für über den Tellerrand hinaus Service, für das Baufinanzierungsthema, für die Unterstützung, die wir da bieten können, für Ideen. Die Verkäufer sind offen für Visionen, die wir gestalten und dann verkaufen. Ja, nicht nur das verkaufen, was da ist, sondern sind offen für Marketing, sind offen, mehr noch offen für die Ideen, die ein Makler hat, um jetzt nicht nur den Standardvertrieb zu machen. Und ich muss mal sagen, Sebastian, und es ist so ein bisschen Genugtuung gewesen 2024, wir haben das ja immer schon im Körbchen gehabt, diese Leistungen. Wir haben sie ja immer auch angeboten, schon seit Jahren. Aber ich habe noch nie so intensiv das Gefühl gehabt, dass das jetzt auch so gut ankommt und dass der Wille für außergewöhnliche Vermarktungsaktivitäten oder Wege zu gehen, die vorher noch kein Makler gegangen ist, dass dafür die Ohren sehr offen waren und wir auch bewiesen haben, des Öfteren, dass damit auch das richtige Ziel erreicht wird beim Verkauf in dieser heutigen Zeit.
Wenn wir es jetzt mal ein bisschen lösen vom Thema die Tätigkeit des Maklers, würde ich jetzt auch sagen, wir waren in einem relativ stabilen, ausgeglichenen Markt. Also jetzt kein klassischer Käufer- oder Verkäufermarkt, sondern schon ja, mit grundsätzlich Fokus auf die Qualität, mit Unterschieden in den Preisbereichen. Alles so bis 600.000 Euro war relativ aktiv. Über 1 Million war es deutlich zurückhaltender von der Nachfrage. Die Vermarktungsdauern länger. Preise im unteren Preissegment leicht steigend. Im oberen Preissegment, wo die Luft für viele dünn wird, stabilisiert. Nicht mehr fallend. Wir haben sehr viel Eigenkapitaleinsatz gesehen. Es wurde sehr viel Geld von Konten aus Depots in die Immobilie geschoben, damit die Finanzierung leistbar ist. Wir haben erstmal gesehen, wie viel Geld wirklich die Leute eigentlich auch zur Verfügung haben und bisher in der Niedrigzinsphase einfach da gelassen haben, wo es war und nicht eingesetzt haben. Und was wir auch gesehen haben, jede Zinsbewegung um 0,3% plus minus hat durchaus im Gefühl der Leute schon wieder ein bisschen was ausgelöst. Viele haben gesagt, oh, jetzt sind die Zinsen ja jetzt in der schwankenden Seitwärtsbewegung gerade ein bisschen runter, jetzt bin ich doch bereit, da will ich jetzt was kaufen. Und dann aber, oh, jetzt sind wir ja doch gerade wieder 0,3, 0,4 raufgegangen in den letzten Wochen, ich warte nochmal ab. Also diese Volatilitätssensibilität, nenne ich sie jetzt mal, kannte ich so vorher auch nicht.
Ja, und ich muss sagen, Sebastian, ergänzend, dass wenn die Zinsen nach unten gegangen sind, hast du das sofort gespürt. Ja? Auch in den Gesprächen, in den Immobilien, in den Verkaufsgesprächen und teilweise, Sebastian, wurden ja dann auch sehr schnelle Entscheidungen getroffen, weil ja schon wieder die nächste Zinserhöhung anstand. Das heißt also, das hat durchaus geholfen, die ein oder andere Entscheidung dann in der Beratung mit unserem Baufinanzierer Dirk Langer von Baufi Kompass, jetzt ist er auch erwähnt, schöne Grüße von hier aus, wurde natürlich dann auch hier, sagen wir mal, die günstigere Position ausgenutzt, ja, und dann wurde zugeschlagen. Und genau, ja. Was auch ganz kurz zu sagen ist, und ja. man hat sich im Markt auch daran gewöhnt, an diese Schwankungen. Ja? Ja, ich habe so genau. Das Gefühl, na, jetzt mache ich ernst, weil ich weiß, in ein paar Monaten geht es wieder nach oben. Ja, wir haben jetzt den Effekt gehabt, kurz vor Jahresende mit einer Absenkung. Zack, war der Januar da, sind sie gleich wieder hoch. Ja, also viele haben nochmal zugeschlagen im Dezember.
Aufs Thema Zinsen werden wir jetzt auch im Ausblick dann noch gucken. Ich habe da auch eine These dazu. Was ich mir aber tatsächlich auch aufgeschrieben habe zu dem, was du gerade gesagt hast, es war deutlich wichtiger und relevanter für einen zeitnahen Verkaufsabschluss, alle Unterlagen vollständig, die die Bank sehen will, schon parat zu haben, weil jedes, oh, da muss ich ja jetzt hier nochmal bei der Behörde das nachfragen oder da bei der Hausverwaltung, dann war der Zins für den Kunden weg. Und er wäre in eine höhere Zinsstufe gerutscht und hätte vielleicht den Kauf nicht mehr realisieren können. Das Thema Vorbereitung ist in dieser Volatilität deutlich wichtiger geworden.
Und den richtigen Finanzierungsberater an seiner Seite zu haben, Sebastian. Weil wenn der jetzt nicht die Kapazitäten hat, schnell mit den Banken zu kommunizieren und wir können ein Lied davon singen, wie lange es manchmal dauert, ja, sich da, wie soll ich sagen, durchzuhangeln, ja, bei einer Kreditanfrage. Also da kann schon mal, da können ein paar tausend Euro auf 10 Jahre gerechnet verloren gehen und das ist wirklich bitter, da geht mal schnell eine Küche über den Jordan, ja, die man dafür hätte kaufen können. Also Immobilienkauf in der heutigen Zeit, eine Herausforderung mit vielen kleinen, wie soll ich sagen, Möglichkeiten und Potenzialen. Ja.
Also ich glaube, das war auch mal so mein im Wesentlichen Überblick. Wir werden jetzt sicherlich, wenn dann in den nächsten Monaten dann auch die Marktberichte wieder rauskommen für alle Zahlenfetischisten, die es da draußen unter euch genauso gibt wie mich, dann natürlich auch das wieder ganz konkret analysieren und beleuchten.
Ja,
aber so, für den ersten Rückblick war es ganz gut. Marc, ja. Wie transparent wollen wir mit unseren Transaktionszahlen umgehen? Also ich hätte keinen Schmerz damit.
Auf
Vorjahresniveau würde ich sagen, knapp
ja,
drüber.
Ja.
Also wir hatten wieder ein sehr erfolgreiches Jahr, mit dem wir sehr zufrieden sind, wo wir halt auch wieder gesehen haben, wie wir es tun und was wir tun, funktioniert auch im aktuellen Markt.
Und wir müssen ja auch so ehrlich sein, Sebastian, dass das Vorjahresniveau war ein Mega-Ergebnis für uns drei, jetzt vier.
Und ja, das wollte ich auch am Schluss noch sagen,
genau,
du kannst es auch jetzt dazwischen
schieben. Nein, das machen wir am Schluss, das Beste kommt zum Schluss. So, und es ist ja so, dass es nicht sicher war, dass wir dort wieder landen werden. Und ich muss sagen, da können wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, gut gemacht, weil es hat sich wirklich immens auch zum Jahresende hin einiges getan. Da ist nochmal die Kurve steil nach oben gegangen. Das war schon heftig, was da abging. Und so ging auch der Januar gleich weiter. Also alles positiv, alles gut. Wir haben vieles richtig gemacht, wenig falsch. Ja, auch wir machen Dinge falsch. Und neben den kleinen Nebenkriegsschauplätzen, die wir dann noch so haben, ja, damit wir intern auch wachsen oder auch uns intern weiterentwickeln, ist es schon toll unter diesen Umständen, dass wir wirklich dieses Ergebnis von 23 quasi wiederholt haben. Und das ist wirklich super. Noch eine andere Thematik zur Vergangenheitsschau nach hinten. Sebastian, was man aber auch feststellen muss, ist, auf dem Immobilienmarkt bleiben gefühlt immer mehr Immobilien liegen, die energetisch nicht auf Vordermann sind. Durch den Generationswechsel, der ja ständig läuft, ja, wo ältere Herrschaften aus dem Haus ausziehen oder versterben und dann oder verstorben sind, einer ins Heim muss etc., gibt es ja nun auch Häuser, vor allem Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, die wirklich, ich sage jetzt einmal, vom Standard her teuer zu sanieren sind, auch was Heizungsstandard etc. betrifft. Also ich habe so das Gefühl, das hat 2024 nochmal zugenommen. Gucken, was du dazu sagst, dass wir hier wirklich Immobilien haben, auch in unserem Vertrieb hatten, wo das Thema Sanierung so umfangreich ist, dass diese teilweise auf dem Markt übrig bleiben. Ja? Und das macht aber auch eine Anzahl aus an Immobilien, die momentan, man sagt auf der einen Seite, es gibt eine größere Auswahl, aber wenn ich mal die energetisch, wie soll ich sagen, die Immobilien, die energetisches Potenzial haben, schön gesagt, rausrechne, ja, dann komme ich wieder zu dem Schluss, die guten, fitten Immobilien, die auf dem neuesten Stand sind oder zumindest eine Heizungstechnik haben, die passt, keinen Sanierungsstau haben, die werden auch wieder aktiv und schnell verkauft. Die Laufzeit oder die Dauer der Vermarktung für eine ältere Immobilie, wo einfach ausgezogen wird und so belassen wird, wie sie ist, aus den 70er, 60er Jahren, teilweise 80er Jahren, die tut sich wirklich schwer. Wir haben eine Lösung dafür gefunden, wie wir sowas verkaufen, Sebastian. Will nicht zu viel verraten, aber das hilft uns, auch solche Immobilien gut zu verkaufen. Etwas längere Vorarbeit und Vorbereitung. Aber da muss irgendwas passieren, Sebastian, weil es werden immer mehr Immobilien, die wirklich ein energetisches Problem haben. Ich hoffe, dass jetzt nach der Neuwahl vielleicht einmal ein Programm aufgelegt wird, das hier nochmal eine Brücke schlägt. Aber dieses Hoffen haben wir ja schon öfter in unseren Folgen gehabt. Und dann wurde frisch gewählt. Also wir haben ja unseren Podcast ja schon so lang, dass wir tatsächlich über die letzte Regierung ja auch schon mal einiges besprochen haben. Ich habe so meine Zweifel, aber das, glaube ich, wird sich auch in 2025 nicht ändern, dass wir hier, dass alte Immobilien leider übrig bleiben.
Ich glaube aber, dass es gar nicht unbedingt mit Förderprogrammen zu regeln ist, weil dass sich Leute oder ein Großteil der Münchner Marktteilnehmer eine Sanierung leisten können, auch ohne Förderung, 50.000 hin oder her, 30.000 hin oder her, ist gar nicht das Thema. Die haben keine Lust drauf und die haben Angst davor, wie teuer wird es wirklich. Das ist das Hauptproblem von sanierungsbedürftigen Immobilien, insbesondere Häusern, wo es auch um die Gebäudehülle, um die Heizung geht. Lieber zahlt man deutlich mehr, zieht aber in etwas fast Fertiges ein, als dass man sagt, ich investiere jetzt hier mal 300.000 Euro in die Komplettsanierung einer Doppelhaushälfte oder eines Reihenhauses. Mit dem Preis ist das nur sehr schwer aufzufangen. Das geht dann wirklich so an die Minderheit der Immobilienprofis, die sagen, ich habe da keinen Schmerz mit, ich habe da Lust drauf, ich will das hier einmal von rechts nach links drehen. Und wie gesagt, Geld, Förderprogramme ist da eher das Untergeordnete. Man müsste dem Markt Angst nehmen vor der Sanierung. Ich wüsste nur nicht wie.
Vielleicht kann ich ein bisschen beisteuern. Also was auch 2024 rückblickend besser geworden ist, ist Verfügbarkeit der Handwerker. Also wir wissen alle noch, welche Zeiten es gab, Corona etc., wo die Handwerker nicht mehr verfügbar waren und die Preise, Rohstoffe, Preissteigerung, das hat sich jetzt alles eingespielt, natürlich auf einem hohen Niveau, aber die
Verfügbarkeit. Auch das Thema Material, nicht ja. nur der Mensch, ja. sondern auch Material. Wärmepumpen waren ja über 2 Jahre ausverkauft. Inzwischen kriegst ja. du sehr schnell wieder eine Wärmepumpe ran.
Und die Verfügbarkeit ist da und jetzt gilt es halt, aber wir sind auf einem Kostenniveau geblieben, Sebastian. Also wir merken es bei der Frage, was kostet mich jetzt das Bad hier zu sanieren, Herr Hüber, ne? Wenn wir dann Besichtigungen haben oder hier das Dach zu ersetzen, whatever. Wir schauen sehr viele Immobilien an. Also das hat sich ja fast verdoppelt. Ja? Und jetzt treffen wir zwar Aussagen, aber du musst jetzt mit ganz anderen Summen kalkulieren. Und jetzt behaupte ich mal etwas und du kannst mich gleich korrigieren. Das wird jetzt auch von der Bank, wenn du es dir als Kredit nehmen würdest, nicht immer so mitgetragen.
Das ist halt auch ein Münchner Thema. Ich war letzte Woche, habe ich mich mit einem Bauträger in Sachsen-Anhalt unterhalten. Die bauen den Quadratmeter Neubau auf der freien Wiese für 2.600 bis 2.700. In München.
Wo du rumkommst.
In München, also eigentlich 4.500, wenn du einigermaßen Vernünftiges haben willst, das ist fast das Doppelte. Und das liegt nicht am Material. Also da gibt es vielleicht minimale Unterschiede, aber grundsätzlich kaufen alle Bauträger bei deutschlandweiten Großhändlern ein.
Lohnkosten,
Sebastian. Das ist einfach das Lohn, die Arbeitszeit, die in München so pervers teuer ist. Und wie du sagst, die Handwerker gehen nicht von ihren Preisvorstellungen, Stundensätzen runter, sondern denen geht's gut, die haben viel verdient, dann haben sie halt mal 2 Wochen keine Baustelle.
Ja, oder brauchen, behaupte ich jetzt mal was, nicht, dass sie mich alle hassen, gleich, vielleicht brauchen die Münchner Handwerker doppelt so lange wie der in Sachsen-Anhalt. Nein, das...
Also wir arbeiten nur mit den Guten, mit den Schnellen. Ja, also, ja. Aber ja, Verfügbarkeit, wir haben jetzt einen Parkettleger gebraucht bei einer Wohnung, innerhalb von einer Woche haben wir einen
guten bekommen. Perfekt. Ja. Der Florian, Gas gegeben und gut kommuniziert. Also das ist ja
wichtig.
Handwerker und Kommunikation, ich weiß nicht, Hand hoch, wer kann dazu was sagen, schreibt es uns auf info@lehmannhuber.de. Kommunikation und Handwerker, von mir aus mal eine eigene Folge, wir können da auch ein Lied von singen. Also bei ihm, bei diesem Parkettleger, der Knaller.
Ja, hast du noch was zum Thema Rückblick oder schauen wir nach vorne?
Wir schauen nach vorne, Sebastian.
Soll ich mal mit der ersten These anfangen, weil du die schon ein bisschen angeschnitten hast?
Bitte.
Es wird in 2025 keine wesentlichen politischen Eingriffe in den Immobilienmarkt geben.
Das kann ich unterstützen. Man wird zwar die Mietpreisbremse weiter verlängern, aber ich glaube, sie wird auch 2025 genauso wenig bringen wie 2024.
Ich glaube auch, dass es keine Regierungskoalition geben wird, die Mietpreisbremse abschaffen wird.
Ja. Sie haben das Thema ja jetzt so ein bisschen, die Sau treiben sie gerade wieder durchs Dorf,
ja,
weil es Wahlkampf ist, ne?
Ja, nur wenn du dir die Wahlprogramme wirklich mal anschaust und durchliest, nein, ich habe das nicht getan, aber mir 3 Podcasts dazu angehört. Es ist im Moment ein sehr schwaches Thema, der Immobilienmarkt. Also es geht wirklich eigentlich nur ums Thema Mieten begrenzen, Mieten niedrig halten, weil es eine schöne Parole ist auf Plakaten. Aber wirkliche Konzepte, wirkliche konkrete Ideen gibt es nicht. Und das Thema Neubau hat wohl keine Partei so ganz vorne drin auf der Agenda, obwohl das ja eigentlich das viel spannender wäre. Aber warum ich auch zu dieser These gekommen bin, jetzt ist erstmal noch ein Monat Wahlkampf, dann ist mehrere Wochen Koalitionsfindung und dann gibt es wahrscheinlich akutere Themen auf der Welt, von denen auch Deutschland betroffen ist, als das Bauen und das Mieten. Deswegen glaube ich, da wird dieses Jahr nicht viel passieren und ich glaube auch, dass wir eine Koalition kriegen werden, die sich da intern eh nicht einig wird und dann wird es eh nur Wischiwaschi. Also weder auf der negativen noch auf der positiven Seite wird sich in 2025 immobilienmäßig politisch, glaube ich, nicht viel tun.
Ich glaube, dass man die Dinge viel aktiver selbst in die Hand nehmen muss. Ich glaube, dass der Deutsche mal lernen muss, sein Geld, also sich ordentlich zu beraten. Was positiv ist, ist, dass du heute über die Social-Media-Kanäle, du kommst ja heute an Informationen viel schneller wie noch vor 10 Jahren, Sebastian. Und ich glaube, das sehe ich an meinem Sohn, wie schnell der in dem Thema ETFs drin war in jungen Jahren, wenn ich das vergleiche mit meinem Sparverhalten mit 21 damals. Und wenn ich sehe, wie viel Infos jetzt auf Knopfdruck zur Verfügung stehen, ich glaube, man muss sehr viel, wie hat so jemand gesagt, mach deine Steuern zur Chefsache. Ich weiß nicht, wer es war, ich habe den Namen vergessen, aber mach das Thema doch zur Chefsache. Und wenn ich jetzt junge Leute treffe, das ist ein ganz anderes, also da gibt es viel Potenzial, damit eben das Thema Wohnen, Kosten dafür oder wie lege ich mein Kapital in Immobilien an, da ist ja schon ziemlich viel Wissen da und da wird auch einiges gemacht und hört auf, euch auf den Staat zu verlassen, dass der irgendwas klärt für euch, was das Thema Miete betrifft. Ja? Also an die gerichtet, auch der 50 oder 100 Euro im Monat übrig hätte, ja, kann wirklich etwas aufbauen und man muss sich einfach nur gut beraten lassen.
Hast du eine These zum Thema Politik, Wahl oder Bauen noch?
Keine These. Steht bei mir auf dem Zettel jetzt nicht weit oben. Ja, ich glaube, ich glaube, so wie du, dass sie die Ziele nicht erreichen werden. Die 400.000 Wohnungen, die gebraucht werden. Ich tue mich damit ein bisschen schwer, Sebastian, weil diese Aussage ist so allgemein. 400.000 Wohnungen, ja für wen? Für welche Bevölkerungsschicht?
Und wo?
Und wo? Ja, und ja, wird da dann die Miete bei 14 Euro kalt liegen? Ja, also, oder 16, damit es erschwinglich wird, weil die Einkommen ja dort immer noch sind zum Teil und die Inflation dagegen gerechnet wird. Also was das war für mich schon immer irgendwie so eine, ja, ich stelle hier mal etwas hin, schreibe 400.000 Wohnungen drauf und keiner weiß, was in dem Behälter drin ist. Also das ist wischiwaschi. Ja. Es bleibt, wie es ist.
Ja. Deswegen. Ja. Also einen Punkt zum Thema Bauen habe ich noch. Das ist jetzt eher eine Nischenthese. Bauträger planen eher kleinere Einheiten als größere.
Ja, ich glaube auch, dass die kleineren Einheiten mehr Abnehmer finden. Und ich glaube, da jetzt ja wirtschaftliche Abschwünge gibt in Deutschland, ja, auch in was jetzt so Industrien betrifft, kann sich die Familie mit 1-2 Kindern vielleicht die ein oder andere Wohnung gar nicht mehr leisten. Das heißt, der Verkauf stockt bei Wohnungen mit 3, 4, 5 Zimmern. 5-Zimmer-Wohnung, wo gibt es das noch? Und die Kapitalanleger, die werden mehr nach Apartments fragen. Also die gute alte 2-Zimmer-Wohnung ohne Homeoffice-Möglichkeit, die kommt wieder ins Rennen. Ja, und die Apartments werden vielleicht etwas innovativer ausgeschmückt und mal so gebaut wie in Asien mit flexiblen Wänden, wo irgendein Tisch rauskommt oder einfach ein bisschen mehr multifunktional. Und ich glaube, dass da auch wieder investiert wird. Eigentlich schade, Sebastian, weil gebraucht werden genau die anderen Wohnungen.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, weil du hast gesagt 5-Zimmer-Wohnung. Ich glaube, dass die 5-Zimmer-Wohnungen oder 4,5-Zimmer-Wohnungen eher wieder zurückkommen werden als Ersatz für Häuser. Ja. Und dass die Häuser, die gebaut werden, dass halt immer, wenn es genehmigungsmäßig möglich ist, Stellplätze und so weiter, dass eher vielleicht wieder Reihenhäuser mit 100, 110 Quadratmeter als mit 130 bis 140 Quadratmeter gebaut werden.
Und jetzt fällt mir noch eine These ein, weil du gerade vom Bauen sprichst. Ich glaube, dass 2025 der versprochene Bürokratieabbau bei normalen Menschen, also die normale Immobilienplaner, eine Wohnung oder ein Haus, dass sich das nicht durchsetzen wird. Also ich spüre noch gar nichts.
Es gibt ja diesen Ansatz Gebäudetyp E. Und E steht da nicht für Energie oder sowas, sondern steht da für einfach und effizient. Mhm. Dass es wohl eine Sondergenehmigungsform oder was weiß ich gibt, die mit reduzierten Ausstattungsfeatures genehmigt wird, damit es schneller genehmigt und gebaut werden kann und kostengünstiger produziert werden kann. Habe ich jetzt mal irgendwo gelesen. Es gibt wohl erste Pilotprojekte dazu, aber mehr wissen wir auch noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Nächste These. Dann sage ich was. Also wie ändert sich der Verkauf der Immobilien von 2024 zu 2025, Sebastian? Ich gebe mal ein kleines Beispiel, weil wir ja in Kontakt sind mit einer sehr interessanten Firma, die heißt Regnauer, die bauen schöne Häuser. Ja. Die haben sich zum Beispiel einfallen lassen, dass sie, um den Verkauf wieder zu fördern, und das wird auch 25 passieren, ich behaupte mal, dass viele Bauträger oder Fertighaushersteller sehr kreativ, noch kreativer werden wie 24, um die Kunden zurückzugewinnen. Diese Firma Regnauer zum Beispiel verlangt den kompletten Kaufpreis erst bei Fertigstellung. Keine Staffelzahlung nach MABV, sondern das Haus wird fertiggestellt und dann erst bezahlst du es. Das heißt, du kannst dein Geld, wenn du es hast, ja, oder deine Finanzierung viel später loslaufen lassen. Du hast die Belastung nicht während der Bauphase. Du kannst dein Geld noch arbeiten lassen für 3-4%. Ja? Dann kommt vielleicht nochmal, ne, in dem Jahr oder in dem halben Jahr nochmal schön Geld zusammen. Also ich glaube und behaupte, These, der Vertrieb wird kreativer bei Bauträgern, muss er nämlich werden. Vielleicht gibt es auch Add-ons, ja, also Zugaben von Bauträgern, damit du diese Wohnung kaufst innerhalb einer gewissen Zeit. Also einfach nur die Anzeige online setzen und warten, dass die Kunden sich dann in die Schlange stellen für eine Dreizimmerwohnung in München. Ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube, wir werden mehr Kreativität sehen. Es gibt ein Auto zur Wohnung oder zum Haus. Es gibt eine Küche extra dazu. Ein Einrichtungsberater oder eine Erstausstattung von der und der Firma. Keine Ahnung, was sie sich einfallen lassen, aber ich glaube, wir werden mehr davon sehen.
Meine nächste These: Zinsen werden nicht so schnell fallen, wie bisher erwartet wird.
Das kann
Schrägstrich,
ich,
ja. Wahrscheinlich gar nicht.
Ja. Kann ich bestätigen, Sebastian, in die Richtung würde ich auch gehen. Ich glaube, es wird weiter bei diesen Schwankungen bleiben. Kleiner Wunsch in Klammer, wenn es Richtung 2,5% gehen würde, ja, das wäre jetzt so ein kleiner Thesenwunsch, dann würden wir, und das behaupte ich jetzt mal, dann würden wir wirklich deutlich Nachfrage spüren. Ich glaube, das in Verbindung mit 1,5% Tilgung, in Summe dann 4%, würde tatsächlich wieder Schwung reinbringen.
Genau. Warum gehe ich nicht davon aus? Das Thema Inflation wird hartnäckiger bleiben. Man weiß nicht, was Trump für Ideen hat, die es nicht zulassen im Sinne von Staatsverschuldung etc. Oder ja, Einnahmendefizit, die wiederum sich auf den Kapital- und Anleihenmärkten widerspiegeln, die Zinsen dann wieder nach oben treiben. Also es wird gegenläufige Wirkungen haben. Und wir haben in Europa natürlich andere Voraussetzungen, vor allem was die Wirtschaftskraft oder die wirtschaftliche Prognose angeht für dieses Jahr als in den USA. Wir können uns aber davon nicht komplett entkoppeln. Wenn die Fed die Zinsen oben lässt, kann die EZB die Zinsen nicht deutlich senken, sonst verschiebt es die Wechselkurse und so weiter. Wir hängen da einfach irgendwo schon noch mit dran. Und deswegen alles jetzt mal unter dem Deckmantel von die Geopolitik bleibt stabil, muss man immer dazu sagen. Wenn es jetzt neue Krisen und Kriege und Konflikte gibt oder bestehende Krisen und Konflikte überraschend enden, kann das natürlich schon nochmal einen Einfluss haben. Aber das wahrscheinlichste Szenario, wie gesagt, ist für mich, wir werden nicht viele Zinssenkungen, vor allem nicht in den langfristigen Krediten sehen.
Meine nächste These ist, dass die Mieten weiter steigen werden in 2025.
Habe ich hier auch stehen. Ich habe es noch ergänzt mit Mieten steigen stärker als Kaufpreise. Ja.
Und ich glaube, dass wir eine Tendenz nochmal sehen werden. Es wird immer weniger Privatverkäufer geben und immer mehr Verkäufe über Vermittler. Auch aufgrund der Schwierigkeiten eines Verkaufs. Du brauchst heute den Profi. Ja? Das funktioniert heute einfach nicht mehr. Auch jemand, der sich das zutraut, und das haben wir auch erlebt, wird auf die Nase fallen und feststellen, mein lieber Scholli, das ist jetzt aber nochmal eine ganz andere Hausnummer in diesen Jahren. Es braucht sehr, 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 sehr viel Feinarbeit, Feinmechanik, viel Netzwerk drumherum. Es braucht einen erfahrenen Makler, der regelmäßig beim Notar war, vor allem in den letzten 2 Jahren, damit die Immobilie auch verkauft wird. Dazu haben wir auch eine nette Folge gedreht. Schaut einfach mal nach. Also These, immer weniger Privatverkäufer, mehr professionelle Vermittler.
Sehr gut, da hatte ich nichts dazu. Aber ich habe jetzt noch was anderes und das ist klar, erst mal eine kleine Herleitung, bevor die These kommt. Ich glaube, dass das Vertrauen in die Finanz- und Immobilienmärkte auf dem aktuellen Niveau sich weiter stabilisiert. Das haben wir ja 2024 schon gemerkt. Man gewöhnt sich langsam an das neue Zinsniveau, was eigentlich dazu führen würde, dass mehr Leute wieder den Schritt zum Immobilienkauf angehen möchten, mehr Anfragen kommen, aber am Ende sich trotzdem nach Prüfung und wirklich endgültiger Ausrechnung der Finanzierungskonditionen es immer noch sich nicht mehr Leute als letztes Jahr leisten können.
Und dann habe ich noch eine These, aufgrund der neuen Abschreibungsmöglichkeiten mit den 5%, die ja jetzt 2024 ins Leben gerufen wurden, gebe ich jetzt mal eine These ab, dass sich im Zuge des Neubaus hier das Ganze auch positiv weiterentwickeln wird. Ich habe hier und da schon mitbekommen, dass das ein Thema war, was gezogen hat, aber nur dort, wo der Bauträger auch preislich, wie soll ich sagen, in einem im heutigen Niveau sich angesiedelt hat. Ja? Also wenn der Kaufpreis zu hoch ist, hilft auch diese Unterstützung nicht. Heißt also, ich glaube, das Bauträgergeschäft wird positiver weiterlaufen 2025, aber auf einem korrigierten Preisniveau. Sonst bleiben die nach wie vor auch 25 auf ihren Sachen sitzen.
Selbst Zugaben wie eine Küche oder ein zugunsten des Käufers verschobene Zahlungsmodalität wird immer noch nicht die Immobilien zum 2021er Neubaupreisniveau verkaufen. Ja. Zwei Sachen habe ich noch. Kapitalanleger, sowohl private als auch institutionelle, kommen zurück in den Markt.
Ja, würde ich auch sagen, denn bei all dem Negativen, was man in der letzten Zeit so hat, oder die Herausforderung, nenne es mal so, grundsätzlich ist unser Immobilienmarkt auch in der Krisenzeit stabil. Ja? Und wenn man sieht, wie sich die Mieten entwickeln, wenn man sieht, wie sich die, sagen wir mal, die Verkäufe entwickelt haben, du hast hier mit der richtigen Immobilie und der guten Lage in der richtigen Stadt, also das Investment ist etwas, was schon relativ sicher ist. Ja. Und das zeigen auch diese Schwankungen, die gehören mit dazu. Aber ich glaube, das Vertrauen kommt auch deswegen wieder zurück, weil sich eine Immobilie auch bewiesen hat in den letzten Jahren.
Und ultimativ, was alle Hörer am meisten interessiert wahrscheinlich, was ist deine These zum Thema, wie entwickeln sich die Kaufpreise in München?
Ja, das steht tatsächlich ganz oben bei mir auf der Liste, Sebastian. Also, ich lese erstmal so, dass die Presse schon wieder schreibt, 10-15% geht es nach oben oder ist es schon wieder nach oben gegangen? Also ich behaupte jetzt mal Folgendes und da muss man ganz stark unterscheiden, Immobilientyp, energetischer Zustand, Neubau zur Bestandsimmobilie, dass der Großteil, ja, auch 2025 wird es keine spürbare Erhöhung geben der Preise. Ich glaube, dass man heute einen Markt hat, der, du kannst bei Immobilien, die alles erfüllen, deinen Preis verlangen. Das ist aber nicht die Masse der Immobilien, sondern in der Breite über alle Immobilien wird das Preisniveau von 2024 bleiben. Wenn eine Immobilie eine besondere Lage hat, eine besondere Ausstattung hat, jung ist, einfach alles erfüllt und die Nachfrage dann auch da ist, da kann es dann mal eine Bewegung nach oben geben. Aber das sind Einzelfälle. Und deswegen glaube ich, dass Preise auf demselben Niveau bleiben. Das behaupte ich jetzt mal für 2025.
Ja, in die Richtung geht es bei mir auch. Ich habe es ein bisschen differenzierter gesagt. Kaufpreise bleiben real stabil, also entwickeln sich quasi mit der Inflation, also so nominal 2-3%. Warum glaube ich das? Erstmal die dämpfenden Faktoren wie Erschwinglichkeit haben wir besprochen. Ich glaube, dass diese leichten Preisentwicklungen auf dem Papier einerseits bei Kapitalanlegern durch die gestiegenen Mieten sich rechtfertigen und bei Selbstnutzern durch die gestiegenen Einkommen. Und in dem Rahmen erwarte ich dann quasi eine reale Seitwärtsbewegung für München.
Ich bin gespannt, wenn wir die Sendung nochmal anhören, die Folge, mein Gott. Seit du es gesagt hast, habe ich es jetzt im Kopf. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du es mir jetzt reingesetzt. Also ich bin echt gespannt, wenn wir in einem Jahr die Folge nochmal anhören, wie es dann wirklich gelaufen ist. Also deswegen hoffe ich, es war auch für euch interessant. Sebastian, wir haben viel zu tun. Wir packen es jetzt wieder raus an die Front.
Knapp über halbe Stunde.
Ich habe vorhin auf die Uhr geschaut, denke mir so, ja, okay, aber ein bisschen drüber.
Ich bin noch da, ich bin nicht weggelaufen. Aber genau. Ja, in Summe glaube ich auch, dass 2025 für Käufer und für Verkäufer gleichermaßen ein attraktives Immobilienjahr sein kann.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Startschuss eigentlich für die erste Folge. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was wirklich passiert.
Also wenn es euch geholfen hat und ihr gehört zu den Menschen, die planen oder gerade warten, die Immobilie zu verkaufen, ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Wenn ihr Fragen habt zur Bewertung, bundesweit natürlich, ihr eine Immobilie habt, nicht wisst, was ihr machen sollt, ihr plant vielleicht auf 25 zu warten, weil es ja dann besser wird, sprecht uns gerne nochmal einzeln an. Ihr könnt uns ja erreichen über unsere Website oder E-Mail-Adresse und wir würden uns freuen über einen Austausch und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Freuen uns. Sebastian, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus.
Servus. Tschüss.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser. We'll be right back.